Sie hören die Sendung Dick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat. Mit den interessantesten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Karl-Heinz Wüstner, Heimatforscher aus Ilsofen. Guten Abend, Karl-Heinz.
Guten Abend, Nick.
Karl-Heinz, wir kennen uns jetzt schon eine ganz geraume Zeit. Und zwar war ich nicht bei dir Schüler. Du hättest höchstens bei mir Schüler sein können, weil ich ja ein bisschen älter bin als du. Aber darum geht's in der Sendung nicht, sondern du warst von Haus aus Lehrer, bist Eingeborener. Was gibt's noch dazu zu sagen?
Ja, ich bin Realschullehrer gewesen, seit 1,5 Jahren pensioniert jetzt. Und ich befasse mich schon seit mehreren Jahrzehnten mit der Heimatforschung.
Es ist faszinierend, als ich das erste Mal von dir gehört habe oder beziehungsweise gehört habe, was du da so treibst. Du bist ja im Grunde genommen, könnte man sagen, Kriminalist oder sogar Profiler. Es geht um bemalte Möbel aus Hohenlohe. Was darf man sich darunter vorstellen?
Unter den Möbeln stellt man sich vor, dass es alte Kästen sind, Schränke zum Teil oder Truhen, wie man sie heute gar nicht mehr in den Wohnungen hat. Oder auch ganz sonderbare Möbelformen wie zum Beispiel Dressuren. Und bei den Schränken, da geht es um Küchenschränke oder um doppeltürige Schränke, Kleiderschränke oder Wäscheschränke.
Wie alt oder in welches Jahr darf man ungefähr diese Möbel, die du bisher unter die Lupe genommen hast, datieren?
Ja, von den Datierungen her könnte man grob sagen, 18. und 19. Jahrhundert. Ich würde es noch ein bisschen einschränken, so auf die Zeit zwischen etwa 1750 und 1850. Im Jahr 1850 waren so die letzten, die man noch so findet. Ab 1850 brach diese Methode der Bemalung der Möbel ganz schlagartig ab.
Wie muss man sich das vorstellen mit den Möbeln? Heute kommen die Möbel ja von Finnland, hätte ich jetzt gesagt, oder von Schweden. Ich will die Firma jetzt nicht nennen. Damals war der Einzugsradius für diese Möbel, die da gebaut worden sind, oder die, das waren ja Gebrauchsmöbel, nicht so groß oder nicht so weit.
Ja, das ist richtig. Die Möbel hatte örtliche Schreiner gemacht, in aller Regel. Ja. Und in meinen Forschungen ist mir jetzt aufgefallen, dass es da Schreinereien gab, in jedem Ort gab es welche, aber an manchen Orten haben sich Schreiner spezialisiert auf die Möbelherstellung. Das heißt, ein Dorfschreiner, der hat eigentlich alles machen müssen. Der hat Stühle gemacht, der hat einen Tisch gemacht, der hat eine Wandvertäferung gemacht oder hat einen Holzboden verlegt oder auch eine Decke aufgemacht, eine hölzerne. Aber wer sich gut in der Malerei dann angestellt hat, in der Bemalung der Möbel, der konnte dann schon einen größeren Markt an sich ziehen. Das heißt, er hat dann auch weiträumiger verkaufen können und war dann der Spezialist für bemalte Möbel im Grunde.
Muss man sich das so vorstellen mit bemalten Möbel, wenn die Zeiten gut waren, sage ich jetzt mal so, ich kenne es also von der Keramik her, wenn die Zeiten gut waren, dann war die Keramik hoch verziert. Waren die Zeiten schlecht oder weniger gut, dann war die Keramik flach oder da gab es gar nichts zum, keine Verzierung oder sonst was zum Finden.
Mhm. Also ich glaube, das war mehr doch eine Sache, die der Kunde bestimmt hat. Ja. Ein wohlhabenderer Kunde, der konnte da mehr investieren und einer, der ein armer Schlucker war und aber für seine Tochter jetzt einen Aussteuerschrank gebraucht hat, der hat wahrscheinlich einen genommen mit weniger Bemalung drauf. Das heißt, der Preis hat sich schon gerichtet nach der Bemalung, nach dem Umfang und dem äußeren Aussehen, nach der Repräsentationsfähigkeit auf ein Zimmermöbel. Und ein Bauer auf der Hohenloher Ebene, der Geld hatte, der hat sich für seine Tochter oder für seine Töchter, oft waren es ja mehrere, schon was Repräsentatives gekauft und hat einen Wert drauf gelegt, dass der Schreiner auch was Ordentliches drauf malt.
Was man vergessen hatte vorhin, oder was du vergessen hast, bei den Schreinern, der Schreiner hat also auch das letzte Möbel dann gemacht, der hat ja auch noch den Sarg machen müssen.
Auf jeden Fall. Ja. Das war in vielen Fällen sogar die Haupteinnahmequelle. Gestorben wurde damals häufiger, vor allem auch die Kindersterblichkeit war hoch und so traurig der Anlass war, aber ein Schreiner, der hat mit Särgen sein Geld verdient.
Gut, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in dem Thema. Wie bist du letztlich da dazu gekommen, diese Möbelstücke oder diese, ja, was weiß ich, diese Wäscheaussteuerkästen oder wie man das genannt hat,
ja,
plötzlich als spannend zu finden und nicht zu sagen, das sehe ich mir kurz und verheize das mal kurz im Kaminofen, nicht? Mache unser warmes Zimmerle.
Ja, das war ganz einfach. Ich hatte so einen Schrank geerbt von meinen Eltern, als die gestorben sind, war im alten Haus noch so ein Schrank gestanden und meine Mutter, das habe ich als Kind erlebt, die hatte da festgestellt, gemerkt, der war so braun, dass da eine Farbe unten drunter hervorlugt und man hat es auch gesehen, so gegen das Licht. Da waren ein paar erhabene Stellen, das hat ausgesehen wie Blumen. Und dann hat sie angefangen, selber da ein bisschen abzulaugen und hat die Lauge ein bisschen zu scharf erwischt und hat aber dann Gott sei Dank schnell aufgehört und es so gelassen. Und so in dem Zustand habe ich dann nach dem Tod meiner Eltern den Schrank übernommen und habe dann einen Fachmann das machen lassen. Und siehe da, es kam eine wunderschön bunt bemalte Oberfläche drunter vor, die mein Interesse deshalb auch auf sich gezogen hat, weil sie erstens nicht als Rösslermöbel einzustufen war, die damals alle sehr bekannt waren, und zum Zweiten, weil ein Name drauf stand, Maria Magdalena Grünin. Also Maria Magdalena Grün, das IN, das ist die weibliche Endung gewesen, die man damals benutzt hat. Und dann war mein Forscherdrang da schon ein bisschen angestachelt und ich habe mal zunächst danach geschaut, ob ich was über die Person Maria Magdalena Grün rausfinden kann. Konnte dann feststellen, sie war eine Vorfahrin von mir und ich konnte auch die Ortschaft feststellen, wo sie herkam. Und habe mich da ein bisschen um die Familiengeschichte gekümmert, das war hochspannend. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt will ich auch noch rausfinden, welcher Schreiner hinter dem Schrank steckt. Das heißt also, welcher Schreiner diesen Schrank hergestellt hat.
Zum Stil des Schrankes, was kannst du uns über den Stil sagen? Also mir fällt jetzt unpassenderweise der Frankfurter Schrank ein. Also so pompös, denke ich, wird er mal nett gewesen sein.
Nein, so pompös wie die Frankfurter Wellenschränke, so ist er nicht. Das ist ein ganz einfaches Möbelstück, also praktisch ein Kasten, wie man im Hohenlohischen ja sagt, oder ein Pelter. Und der war eben repräsentativ dadurch geworden, dass er bemalt war. Ja, während so ein Frankfurter Schrank, der ist ja aus dem Hartholz gefertigt, das ist ein Eichenschrank oder ein Nussbaumschrank. Und diese Hohenloher bemalten Möbel, die sind in aller Regel aus einem Weichholz, also Fichte oder Tanne, gefertigt. Und das Besondere daran sind dann die einzelnen Bemalungen. Und jeder Schreiner hatte so, ich sag mal, seinen Stil oder seine eigenen Motive, die er da immer wieder drauf gemalt hat. Und daran kann man dann auch so eine Pinselschrift erkennen, die den Schreinereien zuschreibbar ist dann.
Was für mich sehr ungewöhnlich ist, ist, dass der Schrank, also mit einem Namen, bemalt war oder beschriftet war. Das ist ja äußerst ungewöhnlich. Sowas kennt man, also bis dato kannte ich sowas nicht. Wo, also klar, jeder Maler signiert sein Bild, warum soll nicht der Schreiner seinen Kasten da, den er da gebaut hat, signieren? Aber es ist ja ein Frauenname, der da drauf stand.
Folgende Antwort gibt es da drauf. In aller Regel findet man im Hohenlohischen eine Jahreszahl drauf. Das hat oft damit zu tun, dass das vielleicht ein Jahr einer Hochzeit war oder das Jahr, in der der Schrank angefertigt wurde. Einfach, weil damit dann auch vielleicht ein Aussteuerstück zeitlich angrenzbar war. Zweitens, Name drauf kommt immer mal wieder vor, vor allem der Name der ersten Besitzerin oder des ersten Besitzers. Wenn einer geheiratet hat oder ein Vater für seine Tochter einen Schrank gekauft hat, dann wurde da gerne auch schon mal der Name draufgeschrieben. Und das dritte, ja, Signatur gewissermaßen eines Schreiners, die gibt es nur in äußerst wenigen Fällen, denn diese Dorfhandwerker, die haben ihre Produkte eben nicht als künstlerisches Werk verstanden, sondern das waren Gebrauchsdinge des täglichen Lebens. Und so ein Schrank, der musste da nicht als Kunstwerk betrachtet werden, der wurde dementsprechend auch nicht signiert. Ein Schuhmacher hat ja auch nicht in seine Schuhe, die er angefertigt hat, den Namen seines Herstellers reingeschrieben.
Wie du sagst, also alle Gegenstände, die da handwerklich hergestellt worden sind, einschließlich auch vom Schuster oder Schuhmacher, ist egal, waren Gebrauchsgegenstände, die eine begrenzte Haltbarkeit hatte, je nachdem, wie viel einer ausgegeben hat oder ausgeben konnte, so muss man es mal sehen. Und der Rest, gut, wenn die Schuhe durchgelatscht waren oder fertig waren oder der Kasten war fertig, dann hat man eben eine neue gemacht, denke ich mal so. Also, oder eine andere Kaste oder das irgendwie so, ja, dann halt gehandhabt. Gut. Ja.
Das ist schon richtig so. Ja. Die Haltbarkeit hat eine Rolle gespielt und wobei bei den Möbeln allerdings festzuhalten ist, dass die oft ganz, ganz lange, also nicht so wie die, die jetzt aus Nordeuropa kommen, beim zweiten Umzug auseinanderfallen.
Das stimmt nicht. Ich bin mit meinen Möbeln zigmal umgezogen.
Okay, dann waren die halt von höherer Qualität. Und diese früheren bemalten Möbel, die waren natürlich schon von höchster Qualität insofern, dass die lange durchgehalten haben. Die wurden zum Teil 200 Jahre lang benutzt und zwischendurch immer mal wieder von ihrer Bemalung her aufgefrischt. Das heißt, die Tochter oder Enkelin sogar einer früheren Besitzerin, die hat so einen Schrank auch wieder zur Hochzeit bekommen. Dann ging der Schrank zurück zum Schreiner und der Schreiner hat wieder was Neues draufgemalt, was dann eben zeitgemäßer war zu dem Zeitpunkt.
Der Schrank selber, was mich noch interessiert, wäre die Konstruktion Deckel, die Seitenteile, Rückwand und der Boden.
Ja,
oder?
Ja.
Nicht mehr. Also,
nein, mehr nicht. So ein eintüriger Kasten, das war ein ganz einfaches Möbelstück. Da hat man die zwei seitlichen Bretter als Stützen benutzt, unten ein Querbrett eingefügt als Boden, oben ein Deckel drauf und innen drin hat man noch ein Querbrett eingefügt als Hutablage und dann hinten ein Rechen rein, wo man die Kleider dran gehängt hat. Rechen deshalb sieht so aus wie ein Rechen, weil er noch Holzstück quer eingefügt wurde und es hatte so eingezapfte Haken dran, wo man die Kleiderstücke aufhängen konnte.
Im Grunde genommen primitiv, aber äußerst genial.
Und haltbar.
Unhaltbar vor alle Dinge. Ja. Das ist es. Du hast uns also auch Musik mitgebracht, Karl-Heinz. Was hören wir von dir?
Ja, weil es um England geht. Im zweiten Teil unserer Sendung habe ich auch was Englisches mitgebracht. Ich habe mal noch Queen mitgebracht.
Queen?
Oh, jawohl. Queen, und zwar hören wir da dann, jetzt muss ich mal schauen, das Seaside Rendezvous.
Jetzt machen wir es erstmal so, lass mal erstmal das erste laufen, was du mir gegeben hast, und zwar Sting, ist auch Englisch, passt zum Thema, und dann machen wir das nächste ab, wie heißt es in der Schule, abgehakt, nächster Punkt.
Okay.
So, jetzt dürfen wir noch anpflichten. Du hast zu den Rössler hast du ja nicht nur ein Buch geschrieben, sondern mehrere.
So ist es ja.
Kannst du was über die Bücher sagen, in welchem Verlag man die kriegen kann?
Ja, als Verlag kann ich da jetzt keinen nennen, sondern die sind im Selbstverlag entstanden, das heißt beim Rössler Museum in Untermünchheim. Wir haben ja Rössler vorhin mal kurz erwähnt, aber dazu müsste ich noch ein paar Worte sagen, denn der Rössler, das war einer von den Schreinern, die tatsächlich als Urheber ihren Namen draufgeschrieben haben. Und das ist eine ganz seltene Geschichte im Hohenlohischen. Und deshalb ist er auch sehr bekannt geworden. Und deshalb konnte man dem auch schon frühzeitig die Möbel zuordnen. Und da war dann Name, Schreiner, Möbelstück, Bemalung, alles schön beieinander. Das hat dann große Wellen geschlagen. Und alle Bücher, die damals entstanden in den 60er Jahren, letztes Jahrhundert, die haben den Rössler als, ich sag's mal in Anführungszeichen, Zitat, stilbildend für ganz Hohenlohe genommen. Mittlerweile wissen wir aber, dass der Rössler einer unter vielen Schreinern war, die solche Möbel hergestellt haben. Aber in Untermünchheim bei Schwäbisch Hall gibt es ein Museum, das diese Rösslermöbel zeigt. Und mittlerweile hat sich die Sammlung gewaltig vergrößert, denn wir haben da in diesem Museum nicht nur die Untermünchheimer Rösslermöbel, sondern Möbel aus der gesamten Region und können sehr schön aufzeigen, welche unterschiedlichen Malstile und welche unterschiedlichen Motive da verwendet worden sind. Zu den Büchern. Ich habe zu mehreren Schreinereien ein Buch geschrieben. Und zwar einmal, eines heißt Zirkelschlag und Vasenstrauß. Das bezieht sich auf diesen Schrank, den ich selber geerbt habe, wo eigentlich bei mir die Arbeit mit den Möbeln begonnen hat. Und dann zu Rösslermöbeln sind mehrere Bücher entstanden. Dann auch zu einzelnen Möbelbauformen, zu Truhen oder zu Motiven. Wir haben ein tolles Buch rausgegeben, das zum Beispiel Soldaten zeigt, ja, weil auch Soldaten sind auf Möbel gemalt worden. Soldaten auf Möbeln und in der Volkskunst. Erhältlich alle im Rössler Museum Untermünchheim oder, wenn Sie ins Telefonbuch schauen, bei mir, Karl-Heinz Wüstner, Ilshofen, dann können Sie mich an.
Gut, also Möglichkeiten, sich mehr zu vertiefen in diese Geschichte, in diese Rösslerschranke, stehen offen. Man kann dich im Telefonbuch erreichen, du bist einer der wievielsten Nachfahren und so weiter und so weiter. Aber in jedem Fall bleibt dieses Möbelstück, also dieser geerbte Schrank, der dann da mal auf der Bühne plötzlich rumstand, zu ganz großer Bedeutung. Aber jetzt kommt der Knalleffekt. Ich habe dich jetzt nicht zu den Rösslermöbeln eingeladen, sondern du hast wieder was Neues gemacht oder beziehungsweise du hast dich mit den Metzgers, ist natürlich falsch, das heißt mit den Metzgern, die von Hohenlohe nach England gemacht sind. So nach dem Motto, die Engländer haben nichts Gescheites, da müssen wir kommen und denen zeigen, wie man es macht.
Ja. Das ist eine ganz besondere Geschichte und hat mit den Möbeln zu tun. Denn gerade den Schrank, den ich geerbt habe, da habe ich natürlich auch die Schreinerfamilie erforscht und konnte dann in den Büchern feststellen, in der Genealogie dieser Familie, die im 19. Jahrhundert Schränke hergestellt hat, da sind dann eine Generation später, zum Ende des 19. Jahrhunderts, 7 Kinder, alle nach England ausgewandert. Und in den Kirchenbüchern steht, die wurden dort Metzger. Das hat mein Interesse geweckt. Und weil ich viel in den Archiven war und auch viele solche Familien nachgeschlagen habe, von den Schreinern, bin ich immer mal wieder auch zufällig auf Einträge gestoßen, die diesen Zug nach England bestätigt haben und vor allem auch den Metzgerberuf dazu genannt haben. Und dann habe ich gefragt, mal bekannte Leute, wisst ihr da was davon? Dann sagt mal einer, ja, weißt du das nicht? Halb Hohenlohe war ja im 19. Jahrhundert in England. Und die waren alle Metzger. Und dann kam der Knalleffekt, wie du schon sagtest, Nick. Eines Tages stand bei mir ein junger Mann vor der Tür. Sein Vater war noch dabei. Und haben geklingelt und haben mir erklärt, sie seien mit mir verwandt. Höchstwahrscheinlich.
Ja, das es passieren so unglaubliche Dinge, wo dann plötzlich sich dann wieder eine Verknüpfung ergibt. Ich vergleiche es immer so, du bist wie ein Radio, beziehungsweise du bist ein Sender, der sendet aus und irgendeiner hat das Radio eingeschaltet und empfängt also die Musik oder den Beitrag oder und sagt, jawohl, da machen wir hin, den gucken wir uns an. Vielleicht sieht er ja genauso aus wie mir.
So kann es sein, ja. Auf jeden Fall hatten die beiden, die kamen aus Irland, und haben dann ihre Vorfahren gesucht, beziehungsweise Familienangehörige, wo ihre Familie herstammt. Und sind dann mit ihren Forschungen auch auf mich gestoßen, weil meine Oma, das war eine Nichte dieses Auswanderers, der nach Irland gegangen ist und von dem die dann wieder abgestammt haben. Auf jeden Fall, wir konnten sehr schnell feststellen, anhand meines Stammbaumes, den ich zu Hause hatte, dass die recht hatten und dass wir miteinander verwandt waren. Und seither besteht da eine enge Freundschaft. Und ich habe dann natürlich noch, das war so ein richtiger Antrieb für mich, da in der Richtung noch weiter geforscht und habe mittlerweile, ja, wahrscheinlich 2000 Namen erfasst von Leuten, die in England waren oder deren Nachfahren noch dort sind und die alle aus dem Hohenlohe stammen und alle in den Metzgerberuf damals gegangen sind.
Weiß man auch noch was, wenn die in den Metzgerberuf gegangen sind, muss man ja davon ausgehen, die hatten eine Metzgerei, also auch den Ladeverkauf oder Straßenverkauf. Oder gab es auch eventuell eine Spezialität, so ähnlich wie wenn man in eine Metzgerei geht und man kriegt dann plötzlich eine polnische. Ist eine fette, scharf gewürzte Wurst, schmeckt barbarisch gut. Ist halt der polnische, nicht? Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich habe gesagt, ich will noch eine zweite.
Okay, ja natürlich, zwei Dinge als Antwort. Einmal, die haben ein Metzgergeschäft dann, wenn es ging und sie das nötige Geld dazu hatten, eröffnet. Ja, ein Metzgergeschäft war eine großartige Sache für die. Die kamen, die Auswanderer, ja in aller Regel damals in den schlechten Zeiten im 19. Jahrhundert aus ärmlichen Verhältnissen. Und mit einer guten Wurst, wenn sie die machen konnten, und das konnten die, dann haben die natürlich da schon gute Geschäfte machen können. Also die haben die deutsche Wurst nach England gebracht. Kann man sagen, eine Blutwurst, eine Leberwurst, eine Schinkewurst. Und damit war schon viel gewonnen. Und dann haben sie auch noch gemerkt, hoppla, wenn wir jetzt so ein Produkt, das die Engländer eigentlich so auch haben, noch ein bisschen verfeinern, dann können wir da noch bessere Geschäfte machen. Und dann haben die Pork Pies gemacht, das heißt also Pasteten, die ursprünglich immer ein bisschen mit einer Gemüsefüllung auf dem Markt waren. Die haben die dann mit Schweinefleisch gefüllt und dann waren die Pork Pies entstanden und da war ein Produkt auf dem Markt, mit dem sie ganz großartige Geschäfte machen konnten. Aber, das muss man noch dazu sagen, die Metzger im Hohenlohe, die hatten ja nicht bloß eine Metzgerei, sondern oft auch noch eine Gaststätte dabei. Das heißt, die haben auch warme Mahlzeiten gemacht und das Konzept haben die mit nach England genommen. In England konnten die dann in ihren Metzgereien auch Mahlzeiten machen, Schweinebraten oder Beilagen dazu und haben da die Bevölkerung, die in den industrialisierten Städten, in den Fabriken gearbeitet hat, versorgen können. Das heißt, die kamen in der Mittagspause geschwind in den Metzgerladen und haben sich da warmes Essen geholt.
Also warme Theke heute ist keine Neuerfindung, sondern das hatte die Metzger in England schon gemacht. Nicht? Also,
vor 150 Jahren
ja,
schon.
Ja, vor 150 Jahren. Also schade, dass der Name, wie heißt der, Pork Pie nicht rübergekommen ist. Die Hamburger haben sich eisern gehalten, also es gibt ja immer noch die Hamburger.
Ja.
Jetzt, Moment, meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Frauen und Männern aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hören uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast ist Karl-Heinz Wüstner, Heimatforscher aus Ilshofen. Nächstes Lied haben wir drin. Karl-Heinz, jetzt hören wir das von Queen, was du uns vorhin schon versprochen hast. Alles.
So romantic, can we do it again? Can we do it again sometime?
Ooh, I like that.
Fantastic, c'est la vie, madame, in the sun.
And at the peak of the season with Mediterranean, this time of year,
it's so fashionable.
So, das war jetzt ein Titel, den man nicht, mit solchen Sachen unter dem Allgemeindudel täglich hören kann, in verschiedenen Radiosender, aber trotzdem ein schöner, netter Titel. Karl-Heinz, kommen wir nochmal auf die Metzger, die von Hohenlohe nach England dann ausgewandert sind. Sind ja im Grunde genommen Wirtschaftsflüchtlinge gewesen.
So kann man wohl sagen, ja. Und viele Dinge, die wir jetzt so alltäglich in den Medien lesen, hören oder im Fernsehen auch sehen können, die waren damals im Hohenlohischen alltäglich. Die jungen Leute, heute würde man sagen, vielleicht unbegleitete jugendliche Flüchtlinge, ja, die waren damals auch nach England unterwegs, im zarten Alter, zarten mal in Anführungszeichen, im zarten Alter von 15, 16 oder 17 Jahren. Und die gingen da allein, um in England in einem Metzgergeschäft Lehre anzufangen oder dort arbeiten zu können.
Also das mit den Flüchtlings, das ganze Gemache. Meine Mutter zum Beispiel kam aus Niederbayern, ist von damals die Fabwerke Höchst in Frankfurt, haben Arbeiter gebraucht von so Werber, die über Land gezogen sind. Und da die Leute ja in, ja, wie soll ich denn sagen, auch in Niederbayern fast wie Leibeigene gehalten worden sind, also die Armut war groß, verdient worden ist nichts, ist meine Mutter dann nach Frankfurt und hat dort das erste Mal Geld verdient. Also das war dann schon, ich erinnere mich noch an die Zeit, wo mir Kaffee von Frankfurt nach Niederbayern mitgenommen haben. Das war was. Das war ein Geschenk, mein lieber Mann. Kann sich heute kein Mensch mehr oder kaum noch welche vorstellen, was das bedeutet hat. Und im Grunde genommen war das ja auch da in Hohenlohe nichts anderes. Also ganz nebenbei bepflichtet, die Fremdenlegion ist in Badenstein gegründet worden und nicht irgendwo in Paris oder sonst irgendwo. Und warum? Weil einfach die Not groß war, es keine Arbeit gab im Grunde genommen und dann hat man sind die Menschen halt ausgewandert.
Ja, vollkommen richtig. Und ich sag's ja schon, da sind durchaus Parallelen da zu heute und allerdings ein bisschen mit anderen Voraussetzungen, denn England war ein Land, das offen war, das die Leute willkommen hieß. Und in England gab es auch nicht so die strikten Vorschriften, wie in Deutschland durch die Zünfte vorgegeben waren, sondern wer dort was Gutes gemacht hat, also eine gute Wurst, und die Leute haben es gemocht und gekauft, der konnte dort auch ein eigenes Geschäft anfangen. Er musste nicht unbedingt den Nachweis einer Meisterprüfung haben.
Deutschland ist halt ein titelgeiles Land, bezeichne ich immer so. Kein Mensch fragt dich, was kannst du, sondern jeder fragt dich, was hast du für Referenzen. Da sage ich immer, du hast doch einen guten Kennendrucker daheim, also dann mach was mit dem, nicht? Ja. Das war, wie gesagt, für die damalige Zeit kam es da drauf an, oder das Wertvollste war das Handwerk, was hat der rausgebracht? Oder beziehungsweise, ob das jetzt ein Schrank war oder ob der so gut Leberwurst oder Blutwurst oder was es da so gegeben habe, könnte oder gab. Wichtig war, dass das Zeug geschmeckt hat und dass man also da überlebt hat. Nicht, dass die Ohren grün worden sind vor lauter Chemie oder so ähnlich.
Vollkommen richtig, denn den Markt hat eigentlich das Können geregelt. Ja. Wer was drauf hatte, wer gute Produkte gemacht hat und vielleicht sogar noch billig anbieten konnte, der konnte damit Erfolg haben. Und wenn einer nichts getaugt hat und nichts Scheiß gemacht hat, dann hat sich das von selber geregelt. Zudem sind die Leute nicht gekommen zum Einkaufen.
Ja, sicher. Jetzt die Frage: Rössler Schränke, haben wir ja jetzt gehört, wie du da dazu gekommen bist. Einer stand dann oben auf der Bühne oder auf dem Speicher, wie man sagt, wo ich herkomme. Und jetzt mit den Metzger, wie hast du da deine Nachforschungen angestellt? Hast du direkt an den Buckingham Palast geschrieben, hat gesagt, was habt ihr für Leberwurst, für Blutwurst? Oder wie ist es gelaufen?
Ja, das war eine tolle Sache eigentlich. Und da kommen jetzt die neuen Medien ins Spiel, ja. Das Internet spielt da eine große Rolle, denn über diese langen Entfernungen, Hohenlohe, Baden-Württemberg und England, da ist es natürlich nicht immer ganz einfach, Kontakte aufrecht zu erhalten. Das Internet hilft dabei, ohne Zweifel. Und mit Hilfe des Internets lassen sich Kontakte oder mit E-Mails daneben ganz schnell knüpfen. Und ich habe mittlerweile einen gewissen Namen mir geschaffen in der Forschung, habe Kontakte zu englischen Forschern, die meine Erkenntnisse bestätigen auf der englischen Seite. Und ich habe jetzt angefangen, eine Datenbank zu erstellen von Namen, die ich so in den Archiven hier in der Gegend erfassen konnte. Mein englisches Pendant, ein junger Mann, der auch aus einer Auswandererfamilie stammt, der hat dasselbe gemacht in England. Dann im Internet gibt es eine Plattform, wo sich Leute Rat holen können, die vor allem was über ihre Vorfahren wissen wollen. Die Frage dann halt, wo gehe ich hin, wenn ich da meine Urgroßväter und so weiter finden will. Und da gibt es in dieser Plattform speziell ein Forum, das sich um die ausgewanderten Metzger kümmert. und deren Nachfahren sich dann dort auch einfinden. Da bin ich auch mit drin, misch damit, und dann kommen da Fragen. Meine Großeltern, die kommen aus dem Ort so und so, kannst du mal nachschauen, was das für eine Familie war. Dann mache ich Vortragstätigkeit und war jetzt schon 6 Mal drüben in England, um dort drüben Vorträge zu halten. Und jedes Mal ist der Ablauf der gleiche. Nach dem Vortrag kommen die Leute zu mir nach vorne und halten mir Papiere unter die Nase und fragen, können Sie das lesen, können Sie das übersetzen? Und das mache ich dann, das ist kein Problem für mich. Und da haben sich jetzt mittlerweile tolle Kontakte ergeben.
Das ist ja immer spannend aus dem, ja, wie soll ich denn sagen, aus dem familiären Umfeld. Also jetzt nicht von außen aufgesetzt, der war mal, hatte den und den Titel, sondern plötzlich so was Familiäres. Da taucht plötzlich einer auf, der ist ganz unbekannt, aber der wird dann zur spannenden Galionsfigur. Und an dem arbeitest nicht nur du, sondern da arbeiten noch zig Leute in England oder tun sich mit dem, plagen sich mit dem rum, weil das ja nicht so einfach ist, da auch über diese modernen Plattformen. Es geht immer, man muss dann persönliche Kontakte knüpfen. Da geht es dann, denke ich, vielleicht am ehesten oder so, aber so diese kriminalistische Kleinarbeit, die bleibt an dir dran. Also wie sieht's aus mit der Besessenheit bei dir in diesem Faktor?
Ja, das ist ein gefährlicher Sachverhalt. Ja. Eine gewisse Besessenheit könnte man mir da schon unterstellen. Ich würde es jetzt aber nicht so drastisch ausdrücken, sondern ich sage, ich bin da mit Leidenschaft dabei. Eine gewisse Leidenschaft damit sicherlich verbunden, denn ich habe einen ausgeprägten Neugierdrang, und wenn ich da was erfahre wieder, was jetzt in meine Forschungen reinpasst, neuer Aspekt unter Umständen, der bislang unberücksichtigt war, dem gehe ich dann nach, um den aufzugreifen, um dann eben ein möglichst umfassendes Bild zu entwickeln, wie diese Auswandererbewegung damals funktioniert hat, wie sie stattgefunden hat. Ich will ein paar Beispiele nennen, was da an interessanten Aspekten auftauchen kann. Zum Beispiel, welche Wege haben die benutzt, um nach England zu kommen, ja? Das war am Anfang anders, da sind die auf dem Wasserweg hingegangen. Die sind mit dem Neckardampfer bis nach Mannheim und dann mit dem Rheindampfer bis nach Amsterdam und von Amsterdam oder Rotterdam nach England. Später dann mit der Eisenbahn, ja, also bis Hamburg und von Hamburg dann rüber nach England. Oder solche Aspekte haben die mit ihren Produkten, die sie aus Deutschland mitgebracht haben, diesen Würsten, haben die da die Essenskultur beeinflussen können? Haben sie auf jeden Fall. Die haben die ersten Takeaways dort auf den Markt gebracht. Oder ein Aspekt ist, was ist passiert mit denen im Ersten Weltkrieg? Weil plötzlich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges die Deutschen in England die Feinde waren, ja. Mhm. Da gibt es also so viele unterschiedliche einzelne Facetten, für die man insgesamt wieder ganz neue Untersuchungen machen könnte.
Das ist halt diese Schwierigkeit, diese großen beiden Kriege, Erster Weltkrieg genauso der Zweite Weltkrieg, wo dann Leute, die plötzlich vorher, die man gut gemocht hat oder gut gebraucht hat, wie Schreiner, Bäcker, Metzger, plötzlich dann Staatsfeinde waren, weil die sind ja nicht von hier, nicht so. Ähnlich geht's am woanders der vielleicht auch, ne, dass am die Leute erst einmal schief angucken, aber wenn man sich dann einen Namen geschaffen hat, oder wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere tatsächlich gegen Deutschland dann gekämpft, also weiß man alles nicht. Also wird sich jetzt meine Erkenntnis entziehen, aber das sind schon ganz tragische weiß von einer anderen Erzählung, wo dann der Bruder ist in den Krieg gezogen, ist gefallen, und der, auf dem er es dann abgesehen, der durfte nicht zur Armee, der wollte zu dieser britischen Armee und durfte einfach nicht, weil er Deutscher ist. Mhm. Der ist heil über diese Kriegszeit hinweggekommen. Also das sind so Einzelschicksale, die Ja, von denen, die es bestimmt auch bei in England gab.
Auf jeden Fall. Das Beispiel, das du gerade genannt hast, das trifft da häufiger zu. Den Deutschen, die im Land waren, hat man einfach mal unterstellt, dass sie möglicherweise spionieren oder geheimdienstliche Dinge verraten und so dem Land, in dem sie wohnen, schaden können. Häufig wurden die dann eingesperrt, interniert in großen Lagern, dass sie also nicht ausreisen können oder auch Gelder nach Hause schicken können und den Feind unterstützen könnten. Und dann gab es wirklich so absurde Situationen, dass von einer Familie, kenne ich das in Liverpool, die Söhne, die waren damals schon so weit eingebürgert, dass sie die britische Nationalität besaßen, Staatsbürgerschaft besaßen. Die wurden dann in den Krieg geschickt, in den Ersten Weltkrieg, die Kinder, die Söhne. Und auf der deutschen Seite, die Vettern, die standen sich gegenüber in Belgien an der flämischen Front.
Absurd, aber ist so, hätte ja zu früheren Zeiten, 20, 30 Jahre zurück, DDR, BRD war ja genau das Gleiche. Jetzt stand dein Cousin auf der anderen Seite oder dein Bruder auf der anderen Seite und du standst auf der Seite. Ich sag, warte nur, wenn du rüberkommst. Du hast mir als Kind schon mal in die Suppe gespuckt. Aber gut, hast du bei deinen Recherchen in England, bei den Metzgers, auch einen Metzger noch gefunden, der aktiv als Metzger gearbeitet hat oder eigene Metzgerei hatte, oder waren die schon alle in irgendwelche andere Berufe dann verlandet?
Mehrere. Ich habe mehrere gefunden, jawohl. Ja, durchaus. Und die sind sehr aufgeschlossen. Und ich habe dann auch eingekauft bei denen. Mhm. Ja, ich war mehrere Wochen in England, um da Forschungen zu betreiben und bin da ein bisschen rumgefahren und habe dann gefragt, kann ich da mal was probieren, Schinkenwurst oder solche Dinge. Und ich habe auch gefragt, darf ich mir mal die Metzgerei anschauen, und ich bin da willkommen in den hinteren Räumlichkeiten rumgeführt worden und war erstaunt, da in der einen saß eher aus wie in einer Bäckerei. Aber das war den Pork Pies geschuldet, denn die Pasteten, die brauchen einen Teig außenrum, ja, der gebacken war, und dann hatten die da so kleine Förmchen, da haben sie den Teig rein und dann in dem Teig die Masse von dem Schweinefleisch, die Füllung, und dann oben zugeklappt und in den Ofen geschoben. War also hochinteressant, diese Erfahrungen.
Das sieht so ähnlich aus. Ich kenne es vom Ansehen zumindest, so wie Leberkäse, wenn der in diese Formen kommt. Also wenn der gebacken wird oder
genau,
so,
ja.
Nur dass noch außenrum ein Teigmantel ist, schmeckt gut. Also
ja.
Braucht man nicht unbedingt eine Weckle da dazu, ne? Das kann man so essen.
Das kann man so essen, ja. Und zwar der Vorteil ist noch, nicht nur kalt, sondern warm. Also
genau,
beides, ja.
Genau.
Kann man mitnehmen, kann runterbeißen. Fast Food par excellence eigentlich, ja.
Ist ja schon, ich sag's mal so, faszinierend mit dem Essen, nicht? Mit dem Essen funktioniert's immer. Die Maultasche heißen nur hier in dieser Gegend Maultasche, woanders heißen die ganz anders. Die Ravioli und im Russische die, oder im Ukrainische die Vareniki, ist alles das Gleiche. Es sind gefüllte Maultasche. Ähnlich denke ich mir bei dieser Wurstgeschichte da in England, ist das ganz genauso, nicht? Also die werden, ich sag's mal so, ach, die Hohenloher Metzger, wie die nach England sind, haben das Rad nicht neu erfunden, aber die haben halt bessere Sache gemacht oder andere Sache.
Andere. Die gelangten mit ihren Produkten eigentlich in eine Marktnische rein, ja. Die haben Schweine verarbeitet, Schweinefleisch und Wurst gemacht, und die englischen Metzger, die hatten sich mehr auf Rinder, Schaf und Hammel konzentriert oder auf Geflügel auch oder Wild. Und das Schwein wurde komplett verwertet. Also da ist nichts übrig geblieben, auch gar nichts.
Ja, man darf die Zeit nicht vergessen. In diesen Zeiten konnte nicht jeder sich Fleisch zum Essen leisten. Auch nicht nur der obligatorische Sonntagsbraten. Die Leute waren arm. Wer sich Fleisch leisten konnte oder geleistet hat, waren dann schon Leute, die etwas besser gestellt waren oder besser verdient haben. So stelle ich mir das halt vor. Weil wenn ich mir die Bilder angucke, ich habe gestern Bilder gesehen, ja, waren 2, 3 Knaben dabei, die hatten Schuhe an, aber die Schuhe, die waren auch schon sehr dem Ende zu und die anderen sind halt barfuß gelaufen. Das sind Zeiten, die kenne ich vom Hörensagen von meiner Mutter oder von meinen Eltern. Kann sie vielleicht noch ein bisschen erahnen, aber mit dem, was mir heute oder so gut, wie es uns heute geht, sind wir mal ehrlich, ist es uns noch nie gegangen. Nicht? Also selbst auch die ganz armen Leute kriegen vom Staat Geld und müssen im Grunde genommen nicht verhungern.
Ja, so. Und die komplette Verwendung von so einem Schwein, da wurden ja selbst die Hufe noch verwertet. Die wurden angekocht und da wurde Leim draus gemacht und solche Dinge sind da geschehen. Also man konnte alles verkaufen noch, was übrig blieb im Grunde und nicht unbedingt jetzt als Nahrungsmittel verwertbar war. Aus Gedärmen hat man Fiddlestrings gemacht, also Saiten für Gitarren oder für Fiedeln, für Musikinstrumente.
Ja, die Leute früher waren nicht dumm oder dümmer, als wir sie heute manchmal vielleicht versuchen darzustellen. Es war vieles, denke ich, einfacher, aber es hat funktioniert. Und heute ist vieles kompliziert und es funktioniert doch nicht, weil kein Mensch blickt, um was es geht. Und der eine, der es tatsächlich dann blicken könnte, der hat gerade Urlaub oder ist krank.
Und die haben es geblickt. Die wussten exakt, was sie wofür verwenden können und wie es gemacht wird.
Gibt es dann auch von den Einwanderern noch so eine Art kleiner Briefwechsel, zumindest mal Onkel Fritz aus Liverpool, sage ich jetzt mal so, mir geht's gut, wie geht's euch, schöne Weihnachten etc. Gibt es da einen Briefwechsel oder einen Briefverkehr oder gibt es da gar nichts mehr?
Doch, das gibt es auf jeden Fall. Sag mal ein paar Beispiele, was passiert. Einige, die schreiben in England ihre Chronik der Familie, der Einwandererfamilie. Und die schauen drauf und wollen wissen, aus welcher Familie in Württemberg, in Hohenlohe kommen wir, wo kommen die her und wollen wissen, und da helfe ich oft, können wir da Kontakt aufnehmen noch zu denen, ja? Das schaffen wir in vielen Fällen. Dann habe ich jetzt, weil ich so viele Nachfragen hatte und Leute fragen, wie sieht es in deinem Hohenlohischen aus? Und ich habe jetzt begonnen, Nachfahren der Hohenlohischen Metzger in England als Reiseleiter durch Hohenlohe zu führen. Und alle 2 Jahre mache ich jetzt so ein Metzger-Nachfahrentreffen im Hohenlohischen und zeige denen, wie es bei uns aussieht. Und zeige auch manchem, wo die Eltern, die Großeltern oder Urgroßeltern gewohnt haben. Oft steht auch das Haus noch. Und dann kann ich auch manchmal Verwandtschaftsbeziehungen aufzeigen, die die Leute, die Teilnehmer von diesen Treffen gar nicht kannten vorher. Ich habe da schon zu mir gesagt, hör mal, dein Urgroßvater und von dem da drüben die Urgroßmutter, das waren Geschwister und die wussten das gar nicht. Also es gibt nach wie vor Verbindungen ins Heute und zu den hiesigen Verwandten.
Ist klar, die Verwandtschaft reißt ja nicht ab, selbst wenn sie dann in zweite, dritte Generation geht. Aber da ist es ja dann oftmals so, da wird es dann erst richtig spannend.
Ja.
Weil, wie du sagtest, der eine wusste gar nicht, dass er mit der anderen
eigentlich verwandt war.
Verwandt war. Das sind solche spannenden Geschichten und manchmal oder dann gerade in die Seite, wenn es dann so in diese unehelichen oder Halbgeschwister hineingeht.
Kommt alles vor.
Ja, und da ist dann so der ein oder andere dabei, der dann doch ein gewisses Talent mitgekriegt hat. Und plötzlich, mit diesem Talent oder mit diesem Beruf, den er da ergreift, ich will mal sagen, Karriere gemacht hat. Nicht Karriere im heutigen Sinn, sondern Karriere in der damaligen Zeit. Also er ist dann trotzdem zu was gekommen.
Ja, diese Dinge, die du gerade ansprichst, die gibt es durchaus. Also ich habe ja vorhin schon erzählt von der Schreinerfamilie, die dann in der späteren Generation als Metzger nach England gegangen sind. Und dann, wenn ich mit den heutigen Nachfahren in England rede, dann haben die gesagt, was, unsere Familie waren mal bekannte Schreiner. Jetzt wissen wir, warum der und der bei uns so gern schreinert, ja, zum Beispiel.
Ja, das sind dann solche Vererbungen, die dann, dann mit den nachfolgenden Generationen unwissentlich weitergegeben werden, bis einer sagt, ja, woher hat denn der das? Ist klar, wenn ein Kind, das man hat, besonders klug und besonders gescheit ist, dann ist das von mir, nicht aus deiner Familie. Nicht? Da hat es nur Holzköpfe gegeben. Nicht? So ist jetzt ein bisschen flapsig dargestellt. Jetzt haben wir viel gehört, Karl-Heinz, von dir. Die Hohenloher Schränke, die bemalten Schränke, was die eventuell mit der Metzgerei in England, egal wo in England, zu tun haben könnte, ist schon eine spannende Geschichte. Zwei Begriffe oder zwei Fachrichtungen, die fast nichts miteinander zu tun habe. Nur, dass ich behaupte wird, dass die Schreiner, wie sie dann den Schrank gemacht haben, irgendwann mal auch Hunger gehabt haben und gesagt haben, jetzt wäre was Gutes zu essen, recht dann in die Metzgerei sind. Und habe gesagt, lieber mehr von der Wurst, nicht? Also, als vom Weckl oder so ähnlich. Ja. Es ist schon eine sehr spannende Geschichte. Jetzt nicht ins Eingebundene, wie kriminalistisch, wenn was untersucht wird, wo man sagt, das ist vor 20 Jahren passiert, da kommen wir gar nicht mehr drauf. Und da, ich sag's mal, deine Felder liegen ja noch weiter zurück. Das geht ja um hunderte von Jahren, wie du schon gesagt hast. Da ist der mit denen verwandt und die wissen das gar nicht mehr. So lange liegt das einfach schon zurück. Und ist ja faszinierend, dann zu erfahren oder dann auch zu hören, wie es denn letztlich gesehen miteinander hängt. Rössler Museum, wie sind die Öffnungszeiten? Samstag, Sonntag, Freitag?
Nein, nur sonntags und feiertags. Und zwar immer von 14 bis 17 Uhr. Im Winter jetzt aber ist zu. Es sei denn, es meldet sich eine Gruppe an von mindestens 10 Leuten, dann machen wir natürlich auch extra auf. Aber im Winterhalbjahr, wenn das Museum zu ist, machen wir auch Vorträge. Und in der Reihe dieser Vorträge ist der nächste am 18., Samstag der 18. Und da geht es über Feierabendsiegel um 19.30 Uhr. Im Rössler Museum Untermünchheim.
Was war das? Feierabendziegel.
Da geht es auch ums Handwerk. Vorher haben wir über die Schreiner, über die Metzger gesprochen. Da geht es um die Ziegler. Also die hart arbeitenden Männer, die Ziegel hergestellt haben. Die oft auch noch mit Verzierungen versehen haben.
Ja, also, wenn ein altes Haus abgebrochen wird, Biberschwänze wohlgemerkt,
genau, solche
sind manchmal Ziegel dabei, die verziert sind.
Genau,
hab
und
ich
um
auch
die geht's.
Ja, habe ich auch vor Jahren mit Erstaunen gesagt, oh Gott, da ist ja was drin. Das ist nicht nur der Biberschwanz an sich, sondern da ist noch ein bisschen was drin. Jetzt, wo du das sagst, ich werde mal in meinen Terminkalender gucken und dann mal gucken, gibt es Parkplätze vor dem Haus vom Rössler?
Ja, gibt in der Nähe.
Gut, okay, dann könnte es sein, dass mir so nach dem Motto, dass mir kommen könnte.
Alles klar. Ja, wäre schön.
Ja, ist in jedem Fall eine spannende Sache oder ist überhaupt ganz spannend, was du uns erzählt hast, also oder erzählen konntest. Und du wirst weiter am Ball bleiben und mir bleibe also auch weiter am Ball.
Ja.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Sendung Nick vor 12, eine der besten Radiosendungen der Welt, mit und für Menschen, die wissen, was die Stunde geschlagen hat, mit den interessantesten Menschen aus dieser Region und der ganzen Welt, von Radio Störfunk in Crailsheim auf 104,8 Hertz und Schwäbisch Hall auf 97,5 oder weltweit im Livestream unter www.störfunk.de. Sie hörten uns heute von 19 bis 20 Uhr und donnerstags in der Wiederholung von 13 bis 14 Uhr. Mein heutiger Gast war Karl-Heinz Wüstner, Heimatforscher aus Ilshofen. Ich bedanke mich für dein Kommen, wünsche Ihnen allen eine gute Nacht, egal von wo aus Sie uns auch zugehört haben, und wünsche Ihnen viel Spaß bei allem, was Sie tun. Ihr Nick aus Crailsheim. Letztes Lied haben wir drin, Karl-Heinz.
Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe Verwandte in Irland und die besuche ich im Herbst. Und da gibt es bestimmt ein Whisky in the Jar, einen Whisky im Krügle. Und darüber hören wir was.